weil eben die Ernährung sowohl schon von der Mutter vor der Zeugung als auch nach der Empfängnis, als auch dann während der Schwangerschaft und danach während der Stillzeit in Bezug auf die Muttermilch natürlich einen so schwerwiegenden Effekt auf die Gesundheit des Kindes, positiv wie negativ hat, halte ich es einfach für ein wahnsinnig unethisches Experiment, wenn man sagt, du setzt quasi das potenzielle Leid des Kindes, der Familie mit dem gleich, dass Lebewesen, die muss man ja ehrlicherweise sagen, im Moment so oder so ausgebeutet und getötet werden, weil die eine Mutter, die jetzt vegan oder nicht vegan ist, ändert ja nichts in der Welt. Natürlich kann man sagen, ja, wenn jeder so denkt, ja, aber es geht ja um den Moment. Und im Moment ist klar ein schwerwiegendes potenzielles Risiko für die Frau in der Schwangerschaft und im Kindesalter. Und das heißt, aus meiner Sicht müssen wir immer das Endziel und nicht die aktuelle Bewertung in das große Ganze rein mitbringen.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeut, Therapeutin. Vegane Ernährung ist eines der Themen, die manchmal ein bisschen mehr Zeit brauchen, um unterschiedliche Sichtweisen darzustellen. Deshalb starten wir in dieses Thema mit einer Doppelfolge. Heute im ersten Teil wird es ein bisschen philosophisch und auch provokant. Mein Gast ist Nico Rittenau. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir im Podcast zu sprechen. Ein Gespräch, auf das ich mich schon extrem gefreut habe, für alle, die Nico, falls das der Fall sein sollte, noch nicht kennen. Nico ist im Prinzip das Aushängeschild der veganen Bewegung gewesen und ist es auch immer noch, wobei sich da ein bisschen was verändert hat. Und er ist mehrfacher Bestseller-Autor, Ernährungswissenschaftler und wie ich finde, und das macht ihn für mich als Podcast-Gast ganz besonders sehr, sehr differenziert. Oft ist es ja Ernährung ein sehr dogmatisches Thema. Und bei Nico ist mir schon von ganz am Anfang aufgefallen, dass er sehr differenziert ist, auch gegenüber anderer Meinungen oder wenn Veränderungen eintreten. Und dementsprechend kann ich mir keinen besseren Gast vorstellen als ihn. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hol uns gerne einmal ab, warum bist du zur veganen Ernährung gekommen und was hat sich da in der letzten Zeit eventuell für dich verändert?
Sehr gerne. Erstmal einmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Und zu deiner Fragestellung. Also ich habe mich 2012, 13 herum, es war ein bisschen auch ein Prozess über mehrere Monate, bis es dann konsequent war, aber so in dieser Zeit, also vor ein bisschen über 10 Jahren angefangen, vegan zu ernähren, beziehungsweise eine vegane Lebensweise gepflegt und die hatte, wie es aus meiner Sicht auch die einzige Grundlage für die vegane Lebensweise und Ernährung ist, ethische Beweggründe. Das heißt, ich habe schon relativ früh mit allen Lebewesen sympathisieren können und als ich dann mehr und mehr verstanden habe, wie die meisten tierischen Produkte produziert werden, war für mich der einfachste und konsequenteste Schritt zu sagen, dann meide ich diese tierischen Produkte einfach, weil dann umgehe ich diese ethische Problematik, die ich damit verbunden habe und die ja auch sehr offensichtlich ist, zumindest bei den gängigen tierischen Produkten aus Intensivtierhaltung. Dann kam 2016 die Position der DGE zum ersten Mal zur veganen Ernährung, die zwar damals schon eine vegane Ernährung sehr kritisch gesehen hat, aber die Gründe, die sie angeführt hatte, also die Nährstoffengpässe, die potenziell auftreten können, die schienen mir relativ einfach über eine gut ausgewogene Kostzusammenstellung und gewisse Nahrungsergänzungsmittel für B12, für langkettige Omega-Fettsäuren etc. ausgleichbar zu sein, weswegen dieses kritische Positionspapier 2016 der DGE nicht maßgeblich was an meiner Position verändert hat, sondern primär eigentlich dazu geführt hat, dass ich ein 500-seitiges Buch namens Vegan-Klischee D geschrieben habe, auf Basis dessen eben ich die einzelnen kritischen Nährstoffe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung durchgehe und aufzeige, wie man die über die Ernährung und oder Nahrungsergänzung ausgleichen kann. Und was angefangen hat, primär für mich einfach eine private Aufarbeitung dieser Thematik zu sein, mit der Hoffnung, dass es vielleicht auch eine Handvoll andere vegane Aktivisten darin unterstützen kann, sich mehr über dieses Thema Gedanken zu machen und in ihrem Outreach, in ihren Gesprächen über das Thema Veganismus etwas fundierter zu argumentieren. Aus dem wurde dann, wie du gesagt hast, ein Spiegel-Bestseller. Und fand ich sehr, sehr schön, dass dir das aufgefallen ist. Ich habe von Anfang an versucht, und ich hoffe, dass es bei den meisten auch so angekommen ist, von Anfang an eine sehr flexible Meinung zu jedem Thema, aber vor allem zum Ernährungsthema zu haben, weil das ist eigentlich das einzige Thema, über das ich wirklich fundiert sprechen kann. In allen anderen Themen versuche ich quasi überhaupt keine feste Meinung zu haben, weil ich so wenig darüber weiß. Aber zum Ernährungsthema, denke ich, habe ich mich in einer ausreichenden Tiefe beschäftigt, um zumindest eine konkrete Meinung zu den meisten ernährungswissenschaftlichen Themen zu haben, die aber trotzdem flexibel genug halte, damit neue Informationen oder was auch immer aufkommen sollte, eben dazu führen können, dass, wenn diese neuen Informationen genügend Beweislast mitbringen, genügend belastbar sind von ihren Fakten, eben dazu führen, dass ich meine eigene Position, auch wenn es vielleicht mein eigenes Weltbild auch hinterfragen würde, und das ist in diesem Kontext sicherlich passiert, trotzdem ich meine Position auch flexibel verändern kann. Und bevor jetzt in einen zu langen Monolog verfalle, vielleicht noch kurz abschließend. 2019, glaube ich, habe ich angefangen zu promovieren. Und meine Doktorarbeit ist bis zum heutigen Tag andauernd, denn mit den neuen Erkenntnissen ist natürlich auch ein dynamischer Prozess die Doktorarbeit, und entsprechend hat die sich auch thematisch sehr stark entwickelt. Und durch sowohl eben die Doktorarbeit als auch die Inhalte, die ich im Zuge dessen in den letzten 2 Jahren veröffentlicht habe, habe ich schon gemerkt, dass mein Verhältnis zumindest zum kleinen Teil der veganen Online-Community sich verändert. Ich würde gerade gar nicht sagen, dass der Großteil der veganen Community mich jetzt anders zieht als davor. Ich glaube, ich bin sowohl für den Großteil der veganen Bewegung als auch der medialen Darstellung immer noch wahrscheinlich die mit am meisten bekannte Person im Thema. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, meine mittlerweile etwas kritischere Position ist auch keine Position gegen den Veganismus oder gegen die vegane Ernährung auf einer tierethischen, auf einer lebensphilosophischen Einstellung, wenn du so sagen möchtest. Es ist nur so, dass neue Informationen aus meiner Sicht dazu führen müssen, dass wir vielleicht ein und dieselbe Sache, in diesem Fall die Ausbeutung von fühlenden Lebewesen zu unseren Zwecken, etwas neu bewerten müssen, wenn gesundheitliche Aspekte reinkommen, die wir davor eben nicht so gesehen haben.
Vielleicht müssen wir mal alle abholen. Weil das, was ich unfassbar spannend fand, du hast, glaube ich, so mit dem ersten Satz schon gesagt, vegane Ernährung macht vor allem aus ethischen Gründen Sinn. Das erlebe ich in der Wahrnehmung der Gesellschaft auch, dass es ein wichtiger Aspekt ist, aber viele führen auch die gesundheitlichen Aspekte an. Also da würde ich gerne auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen, weil meine Brille, die ich natürlich die meiste Zeit aufhab, ist primär die gesundheitliche, weil ich versuche, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Aber auch, warum wirst du denn angegriffen? Also das ist ja die große Veränderung, die bei dir stattgefunden hat, ist, du empfiehlst mittlerweile manchen, so wie ich das richtig verstanden habe, den Ei-Konsum und bist jetzt unter die Landwirte gegangen und hältst Hühner in mobilen Ställen.
Mhm, genau, bitte, guter Punkt, bitte unterbrich mich auch, weil ich sagte vorhin einen Satz noch und dann wurde es wieder längerer Monolog, also bitte grätsch da immer gerne rein. Genau, die Punkte, die du angesprochen hast, also vielleicht zu meiner Position, grundsätzlich einmal also wenn man jetzt von veganer Ernährung spricht, nach der Definition, wie die meisten Leute eine vegane Ernährung sehen würden, heißt eine vegane Ernährung konsequent frei von jeglichen tierischen Lebensmitteln, also kein Milch, Käse, andere Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Innereien, sowohl rotes Fleisch als auch Geflügel, Fisch, Eier und Honig und alle Produkte, die eben tierischer Herkunft sind in Bezug auf die Ernährung und natürlich in der Lebensweise auch Kleidung, die jetzt keine Wolle hat etc. Wobei wir fokussieren uns bitte gerne auf die Ernährung, weil darum geht es ja aus dem gesundheitlichen Aspekt, ob du jetzt einen Wollpullover trägst oder nicht, hat mit deiner Gesundheit vermutlich wenig zu tun. Und diese Definition stammt natürlich aus der ursprünglichen Vegan Society Definition, die heißt, und da widerspricht sie sich nicht, aber man sieht eben schon, mit welchem Kenntnisstand man 1945, vielleicht war es auch 43, war Anfang der 40er Jahre, wie man auf Ernährung geblickt hat. Und die Definition heißt ja grundsätzlich, und das ist aus meiner Sicht der Kern, die vegane Lebensweise bedeutet so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, die Ausbeutung, Grausamkeit etc. von fühlenden Lebewesen auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren bzw. zu vermeiden, eben soweit es geht und im Alltag es umsetzbar ist. Denn in den meisten Aspekten würden wir verstehen, dass es gar nicht möglich ist, es komplett zu meiden. Im Sinne von, wenn ich mich jetzt in den Zug setze und da wären jetzt Ledersitze beispielsweise, darf ich dann nicht da sitzen? Oder vielleicht noch plakativer, wenn ich eine vegane Fleischalternative im Supermarkt kaufe, natürlich gebe ich der Firma, die dieses Produkt erzeugt, dadurch Geld. Ich gebe aber natürlich auch dem Supermarkt Geld, der ganz, ganz viele andere nicht vegane Lebensmittel, die zum Teil mit Tierausbeutung assoziiert sind, ebenfalls führt. Und ich fördere das, plus ich fördere vielleicht den Gehalt von den Mitarbeitern, die das ja ebenfalls in großen Teilen dann ebenfalls mischköstlich sich ernähren. Das heißt, man merkt schnell, dieser Absolutismus, dieses ganz klare Schwarz-Weiß-Denken ist in einer komplexen Welt wie unserer einfach nicht möglich. Und trotzdem heißt aber aus der damaligen Perspektive der nächste Teil in Bezug auf die Ernährung heißt das ein komplette Abstinenz von tierischen Lebensmitteln, also nur pflanzliche Lebensmittel, beziehungsweise genau gesehen Pilze sind jetzt keine Pflanzen, aber dürfen natürlich auch gegessen werden, weil die Definition eben schon natürlich auf die Leidensfähigkeit hinblickt und entsprechend sagt, okay, Pflanzen und Tiere haben zumindest nach allem, was wir aktuell wissen, keine Leidensfähigkeit im klassischen Sinne und die allermeisten Lebewesen schon. Das heißt, diese sehr strenge Definition ist das, was die meisten Leute als vegan sehen. Und ich würde sagen, wir diskutieren über den Veganismus in diesem Kontext. Denn sobald man ihn in einen etwas differenzierteren Kontext setzt, wären wir ja relativ nah bei dem, was ich weiterhin vertrete, nämlich zu sagen, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, versuchen wir eine Lebensweise zu gestalten, die sich jetzt weder darum kümmert, ob das jetzt pflanzlich, tierisch oder ein Pilz ist, sondern die versucht eben Leid und Ausbeutung und Grausamkeit auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren. Soll heißen, der Tod ist aus meiner Sicht nicht der wichtigste Aspekt in der Betrachtung, denn ein Tod kann leidensvoll oder nicht leidensvoll sein, genauso wie das Leben davor. Und am Ende des Tages stirbt jedes Lebewesen. Frage ist, unter welchen Lebensbedingungen hat es gelebt und unter welchen Lebensbedingungen ist es gestorben oder wurde es getötet? Das einmal zum einen. Und zum anderen muss man eben deutlich mehr Graubereiche sehen, weil ja auch die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln ebenfalls dazu führt, dass Lebewesen leiden und sterben. Man denkt ja an die vielen Nagetiere auf den Feldern der meist monokulturell angebauten Getreide und Hülsenfrüchte etc., oder die Palmölproduktion, die konventionelle, jetzt gibt natürlich unterschiedliche Arten der Palmölproduktion, aber die konventionelle, die wahrscheinlich auch mit einigen tierethischen Aspekten einhergeht, die problematisch sind. Und eben am Ende die Frage, wenn eine vegane Ernährungsweise bei gewissen Personengruppen zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führt, haben wir hier natürlich auch eine Leidenskomponente, eine Ausbeutung, wenn man so möchte, der menschlichen Gesundheit für eine zugrunde liegende Lebensweise, die, um manche zu schützen, anderen schadet. Und da wird es interessant, denn ein Mischköstler, der sich ein bisschen mehr mit dem Thema auskennt, wird vielleicht eben sagen, naja, ich esse gewisse tierische Produkte, denn das schützt mich. Und ja, ich verstehe, dass es eine gewisse Ausbeutung im weitesten Sinne ist, weil Leben oft auf Leben anderer beruht. Es ist leider, ich wünsche, das wäre anders, aber es ist leider, scheint es mir ein relativ universelles Gesetz zu sein. Und im Umkehrschluss wäre es aber umgekehrt das Gleiche, wenn man sagen würde, ich beute meine Gesundheit und auch die Gesundheit meiner Nachfahren, meiner Kinder aus, um andere Lebewesen zu schützen. Das heißt, ab dem Moment, und ich fürchte, in diesem Bereich befinden wir uns, ab dem Moment, wo sich abzeichnet, dass eine rein pflanzliche Ernährung nicht für jede Person ausreichend gesundheitlich wertvoll ist in Bezug auf den Nährstoffbedarf und ihre Gesunderhaltung, muss die Betrachtung deutlich differenziert werden. Und das muss eben die Interessen der Tiere, die Interessen der Menschen und gerne auch gewisse ökologische und andere wirtschaftliche in eine Waagschale geworfen werden. Und man muss dann einfach sehr viel komplexer und differenzierter die einzelnen Lebensmittel betrachten. Und das ist so im weitesten Sinne jetzt meine Position. Das würden die meisten aber dann nicht mehr als vegane Ernährung ansehen, weil es eben zum Beispiel auch Dinge zulassen würde, wie wir befinden uns in einer mischköstlichen Welt und werden das auch auf absehbare Zeit tun. Und wenn jetzt beispielsweise tierische Lebensmittel weggeworfen werden, weil sie zwar noch genießbar sind, aber das MHD überschritten haben. Und wenn eine Person das zum Beispiel essen würde, kein Leid, keine Ausbeutung, keine Grausamkeit, denn das Produkt ist ja schon entstanden, da gab es das und ob ich jetzt das wegwerfe oder selber esse, kein Unterschied. Es eröffnet aber natürlich Tür und Tor für viele weitere Sachen und du merkst schon, es wird sehr komplex.
Das ist eine sehr philosophische Fragestellung.
Ja.
Das heißt für mich nochmal zur Zusammenfassung im Prinzip, es geht vor allem darum, das Leid fühlender Wesen zu reduzieren und der Aspekt, der jetzt für dich unter anderem neu dazugekommen ist, ist das quasi, wenn man nicht gesund oder ungesund wird durch eine vegane Ernährung, weil man, da können wir gleich noch drauf sprechen, eben vielleicht genetisch dafür gar nicht angelegt ist, dann produziert man ja auch dort wieder Leid. Weil theoretisch diese Monokulturen, was du angesprochen hast, dass da Leid entsteht, das könnte man ja durchaus über eine andere Landwirtschaft beheben.
Vielleicht auch nicht, weil natürlich du musst die schiere Menge an Lebensmitteln, die produziert werden müssen, zu diesem großen Preisdruck ansehen. Also in der Theorie ja, in der Praxis glaube ich schwierig.
Nochmal zu dem gesundheitlichen Aspekt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die vegane Ernährung vor allem wirklich aus dem ethischen Aspekt entstanden. Wie siehst du denn jetzt die vegane Ernährung gesundheitlich? Ist vegan gesund? Wenn ja, für wen und für wen vielleicht nicht und aus welchen Gründen?
Mhm, sehr, sehr gerne. Vielleicht ein letzter Beisatz noch zu dem anderen, weil ich tue mir mittlerweile auch wirklich schwer, zu sagen, ich empfehle eine vegane Lebensweise oder Veganismus XY, weil im Grunde genommen fordert der Veganismus ja nur das, was wir in den ganzen menschlichen Kontext, in jedem menschlichen Kontext ja als eigentlich selbstverständlich ansehen. Im Sinne von, wenn wir nicht müssen, beuten wir andere Menschen nicht aus. Wenn wir eine Möglichkeit haben, etwas Besseres zu tun, vermeiden wir etwas Schlechteres zu tun. Verstehen aber natürlich auch, dass in der Komplexität unserer Welt manchmal gewisse Dinge einfach nicht optimal laufen können. Und wir wollen aber natürlich versuchen, es möglichst gut zu machen, wollen aber nicht versuchen, aufgrund des Perfektionismus als Ziel quasi den Versuch der Verbesserung überhaupt fallen zu lassen. Und eigentlich ist ja die Idee der veganen Lebensweise nichts anderes, wie das auch vom Menschen auf unterschiedliche Lebewesen auszuweiten. Der Grund, warum ich mich mittlerweile auch wirklich nicht mehr als vegan bezeichnen würde, ist, weil aus meiner Sicht der Veganismus, zumindest so wie ihn die meisten definieren, eine Annahme trifft, die auch nicht in sich begründbar ist. Also das ist man nennt das Axiom quasi etwas, was nicht wirklich begründbar oder nicht begründbar ist, aus meiner Sicht aber schwierig ist zu machen. Denn klassischerweise heißt es im Veganismus, wir nehmen jedes fühlende Lebewesen, das leidensfähig ist, und sagen, dieses Lebewesen ist leidensfähig, beispielsweise die Kuh, und dieses Lebewesen, beispielsweise der Mensch, ist ebenfalls leidensfähig, und entsprechend sind beide im gleichen Maße zu schützen. Und dann kommt dieser tolle Vergleich, wenn du jetzt brennendes Haus hast und da gibt es eine Kuh und einen Menschen, wen würdest du retten? 99,9% der Bevölkerung würden sagen, den Menschen. Veganer würden sagen, naja, kann man jetzt nicht so genau sagen, weil beide sind ja leidensfähig. Und dieses Gleichsetzen von Mensch und Tier halte ich für kompliziert und schwierig, weil es auch unserem eigenen Naturell widerspricht. Also aus meiner Sicht ist es nicht speziesistisch, also es wird speziesistisch genannt, wenn man sagt, Menschen sind grundsätzlich einmal in ihrer eigenen Betrachtungsweise ethisch anders zu bewerten, als es beispielsweise alle anderen Lebewesen sind. Dann kann man das speziesistisch nennen. Oder man kann es einfach sinnvoll und klug und evolutionär aus guten Gründen geprägt nennen. Denn natürlich liegt ja auch mehr daran, meiner Familie was Gutes zu tun, als andere Menschen. Also ich quasi differenziere ja auch innerhalb der Spezies Mensch von komplett Fremden, die ich nicht kenne, zu Fremden, die dann langsam vielleicht in meinen Bekannten- und Freundeskreis eintreten, hin zu meiner engsten Familie. Ich werde diesen Menschen unterschiedlich behandeln. Und natürlich werde ich ein Tier auch anders behandeln, aber nicht auf prinzipieller Ebene, nur weil es eine andere Spezies ist. Das wäre ja Speziesismus, genauso wie ich einen Menschen, nur weil eine andere Hautfarbe hat, rassistisch schlechter behandle. Nein, aber wir müssen eben mehr Merkmale bei Menschen und natürlich auch bei Tieren festlegen, die eine Behandlung aus meiner Sicht rechtfertigen. Und Tiere haben abseits ihrer anderen Spezies natürlich viele andere Merkmale in Bezug auf ihren Intellekt, auf ihre gesamte Vorstellung von Leben und weiteres, sodass wir aus meiner Sicht einfach an eine Wand fahren, wenn wir in diesem strengen veganen Konstrukt versuchen, Menschen und Tiere in diesem Aspekt gleichzustellen. Das können wir eine ganze Ewigkeit darüber sprechen. Eigentlich wollen wir über die gesundheitlichen Aspekte sprechen. Ich möchte nur vielleicht rüberbringen, warum es so schwierig ist, glaube ich, für viele Personen, die meine Inhalte nicht im Detail verfolgen, meine Position wirklich in ihrer Komplexität und in ihrer Gänze zu verstehen, weil es halt so eine komplexe Fragestellung ist. Und wenn es Leute, das passiert immer wieder mal auf Social Media, irgendwie so einzelne Sätze aus irgendwelchen Gesprächen von mir rausschneiden und das dann ihren Freunden senden, dann kann es natürlich sein, dass dieser aus dem Kontext gerissene Satz vielleicht etwas hart klingen mag, wenn man das Ganze davor und danach nicht kennt.
Ich finde es super spannend, was du gesagt hast. Also insofern vielen Dank dafür. Das eröffnet mir auch nochmal eine ganz andere Weltbetrachtungsweise auf diese Thematik. Also insofern absolut vielen Dank dafür, was du da jetzt genannt hast, auch wenn es nicht gesundheitlich war. Das passt völlig gut.
Das freut mich. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage und eben aus dem Verständnis heraus, man muss ein bisschen verstehen, wie jung eigentlich die Ernährungswissenschaft ist. Wenn man sich anguckt, das letzte von den mittlerweile vielen Ernährungsfachgesellschaften als essentiell, also lebensnotwendig anerkannten Nährstoff, ist ehemals Vitamin B4, Cholin, mittlerweile als Vitaminoid genannt, das 1998 vom damaligen Institute of Medicine, der heutigen National Academy of Medicine, als essentiell kategorisiert wurde. die jüngste Fachgesellschaft, die ebenfalls mittlerweile zum ersten Mal eine Position zum Thema Cholin veröffentlicht hat und sagt, ja stimmt, wir brauchen Zufuhrempfehlungen für Cholin, weil es ist ein essentieller Nährstoff, war im Jahr 2024 die Nordic AIDS, also die 8 verschiedenen skandinavischen Fachgesellschaften, die sich zu einer zusammengeführt haben. Im Jahr 2016 erst die EFSA, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, schuldet uns bis zum heutigen Tag überhaupt eine Position. Das ist ein sehr zentrales Element meiner Forschung. Aber auch wenn man Cholin jetzt wegnehmen würde, wenn man sagt, okay, da sind jetzt nicht alle einig. Ich erinnere mich an publizierte Umfragen aus den 90ern, als vegan lebende Menschen gefragt wurden, denkst du denn, dass es keinen Nährstoff gibt, den du nur über tierische Lebensmittel kriegst? Und die sagen immer noch in den 90ern, nee, diesen Stoff gibt es nicht. Und mittlerweile kennen wir mehrere. Das heißt, aus dieser Denkweise heraus ist auch diese absolute Definition entstanden. In Bezug auf die Ernährung heißt es, keine Tierprodukte whatsoever. Mhm. Aber, und das ist das, was ich in den letzten 2 Jahren sowohl auf meinen Kanälen in aller Ausführlichkeit besprochen habe, als auch Teil meiner Doktorarbeit ist und auch einer von vielen Gründen war, warum ich eine Ernährung, die rein pflanzlich ist, aufgrund oder vor allem in den kritischen Lebensphasen nicht empfehle, ist, dass wir selbst mit unserem begrenzten Ernährungswissen, das wir haben, mittlerweile eine ganze Reihe von Nährstoffen kennen, die es nur in tierischen Produkten gibt, für die der menschliche Körper zwar eine gewisse Eigensynthesekapazität hat, die aber, und da kommen wir auf das zurück, was du gesagt hast, genetisch determiniert ist zum einen. Das heißt, manche produzieren es besser wie andere. Und gerade in kritischen Lebensphasen, wo der Bedarf nach diesen und anderen Nährstoffen höher ist, eine rein endogene Bedarfsdeckung eben in meisten Fällen, in vielen Fällen nicht ausreicht. Und wir noch zu wenig Daten haben, um von außen durch einen Bluttest oder einen Gentest oder ähnliches sagen zu können, schau, du bist jemand, der braucht es leider. Du bist jemand, der braucht es nicht. Du kannst es einfach weglassen. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Und weil eben die Ernährung sowohl schon von der Mutter vor der Zeugung als auch nach der Empfängnis, als auch dann während der Schwangerschaft und danach während der Stillzeit in Bezug auf die Muttermilch natürlich einen so schwerwiegenden Effekt auf die Gesundheit des Kindes, positiv wie negativ hat, halte ich es einfach für ein rein auch aus ethischer Sicht betrachtet für ein wahnsinnig unethisches Experiment, wenn man sagt, du setzt quasi das schwerwiegende Leid, das potenzielle Leid des Kindes, der Familie mit dem gleich, dass Lebewesen, die, muss man ja ehrlicherweise sagen, im Moment so oder so ausgebeutet und getötet werden, weil die eine Mutter, die jetzt vegan oder nicht vegan ist, ändert ja nichts in der Welt. Natürlich kann man sagen, ja, wenn jeder so denkt, ja, aber es geht ja um den Moment. Und im Moment ist klar ein schwerwiegendes potenzielles Risiko für die Frau in der Schwangerschaft und im Kindesalter. Und auf der anderen Seite ist eine durchaus berechtigte, aber in vielen Fällen aus meiner Sicht ideologisch verhaftete Weltanschauung, die man aus meiner Sicht eben etwas flexibler gestalten muss, wenn es, und darum geht es ja mir weiterhin, man nicht den Moment oder die eigene ethische Erhöhung oder die eigene ethische Konsequenz, sondern das Endziel, also die Beendigung, so gut es geht und im Alltag möglich ist, der Tierausbeutung hat, dann gucke ich ja nicht darauf, was mache ich jetzt und lässt mich das jetzt gut oder schlecht dastehen, sondern was mache ich und ist es in, sagen wir mal, in Linie mit dem eigentlichen Ziel, das ich langfristig verfolge. Und da passieren dann eben auch so Dinge wie, dass ich Landwirt werde, obwohl ich weder Lust drauf habe, noch von den meisten Menschen das gewertschätzt wird, aber da können wir später drüber sprechen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir immer das Endziel und nicht die aktuelle Bewertung in das große Ganze rein mitbringen.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu diesen Nährstoffen reinspringen. Also im Prinzip, das, was ich jetzt rauskristallisieren würde, ist, du sagst, die vegane Ernährung hat ihr Hauptproblem, dass es einige essentielle Nährstoffe gibt, die eben nicht ausreichend über die vegane Ernährung gedeckt sind. Und die Deckung hängt unter anderem davon ab, welche Gene du hast. Kannst du uns da mal mitnehmen, welche Nährstoffe würdest du denn sagen, sind absolut nicht von uns selbst produzierbar? Und welche Nährstoffe, wenn das jetzt nicht zu viele sind, sind theoretisch je nach genetischer Variante produzierbar? Und kann man das irgendwie so ein bisschen, also es gibt ja die Blutgruppen-Diät, es gibt die Idee, dass je nachdem quasi, wo dein Hauptgenpool ist, jetzt sag ich mal, hast du eher europäische Gene, eher afrikanische Gene, dass da auch einen Einfluss hat, was du gut verdauen kannst und so weiter. Kannst du uns da mal mitnehmen, also welche Nährstoffe, welche Klassifizierungen an Gengruppierungen hat man da gefunden?
Unbedingt, unbedingt. Bitte leite mich gerne auch ein Stück weit, wenn ich zu sehr abschweife, dass wir auf jeden Fall bei der Thematik bleiben. Also vorweggenommen, wenn es nur das wäre, hätten wir ja kein wirkliches Problem. Weil wenn wir sagen, es gibt gewisse Nährstoffe, die es nur in tierischen Lebensmitteln gibt, dann wissen wir ja, welche Nährstoffe das sind und dann supplementieren wir die und dann haben wir ja kein Problem. Und das ist dieser Strohmann, der mir dann oft unterstellt wird, dass meine Position auf Basis dessen gemacht wäre. Es ist so, das ist ein kleiner Punkt, dass ich sage, nicht alle Menschen sind bereit, so viel zu supplementieren, plus nicht alle Menschen haben den Zugang zum Wissen. Aber wenn es auf prinzipieller Ebene möglich wäre, dann würde auf prinzipieller Ebene auch von meiner Seite aus keine Ablehnung der veganen Ernährung in den kritischen Lebensphasen stattfinden. Das vielleicht noch später oder vielleicht in zwei Sätzen davor, bevor wir in das lange Thema dieser Nährstoffe einsteigen. Aus meiner Sicht ein viel größeres Problem ist, was auch Wissenschaftlern schon in den 90er Jahren klar war, dass wir eben noch nicht alle Nährstoffe kennen, die in Lebensmitteln stecken. Lebensmittel sind wahnsinnig kompliziert und wir tun uns einen wahnsinnig schweren Disservice, also wir erschweren die differenzierte Kommunikation über Ernährungswissenschaft, wenn wir so tun, als wenn Lebensmittel die Summe an ein paar Fettsäuren, ein paar Aminosäuren, ein paar Vitaminen und ein paar Mineralstoffen wäre. Da sind sie nämlich nicht. Allein schon innerhalb dieser Gruppe gibt es noch Unentdeckte. Wir diskutieren heute noch darüber, welche Ultraspurenelemente vielleicht essentiell sind, vielleicht auch nicht. Wir diskutieren über eine große Gruppe an sogenannten Vitaminoiden, die jetzt nicht so ganz genau Vitamine sind, weil der Körper doch eine gewisse Eigensynthesekapazität hat, die aber doch in größerer Menge zugeführt gesundheitliche Vorteile bringen, beziehungsweise wenn sie fehlen, manchmal abträglich wirken. Und wir haben viele Stoffe noch gar nicht benannt. Also wir können eben viel über die Stoffe sprechen, was wir gerne tun werden. Von Docosahexaensäure, eine langkettige Omega-3-Fettsäure, die der Mensch zwar bilden kann, aber in den meisten Fällen unzureichend, über die Arachidonsäure, eine langkettige Omega-6-Fettsäure, die ebenfalls endogen synthetisierbar, aber oft mangelhaft ist, über die Gruppe der sogenannten Carninutrients, von der Alpha-Liponsäure, über Carnosin, Carnitin, Kreatin, Taurin und weitere. Das heißt, da gibt's Cholin, wäre zwar kein klassisches Carninutrient, aber auch ein Vitaminoid, das wir sehr wenig in Pflanzen finden. Das heißt, da ist ein ganzer Pool mit einem Dutzend und mehr Nährstoffe, über die wir gerne sprechen können. Zu jedem Einzelnen habe ich auch Videos gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, die in der Ernährungswissenschaft als sogenannte UGFs bezeichnet wird. UGFs steht für Unidentified Growth Factors, also noch nicht identifizierbare Wachstumsfaktoren. Warum die so heißen ist, wir sehen, und das macht das auch so hochspannend, aber hochkomplex und leider auch etwas, wie soll man sagen, frustrierend, wenn man mit der Allgemeinbevölkerung Dialoge führen möchte, die halt nur so mit einem Ohr zuhört. Denn wir sehen über die Speziesgrenze hinaus von Nagetieren über Katzen, über unterschiedliche Säugetiere, Schweine, aber auch Geflügel wie Hühner. In unterschiedlichen Spezies sehen wir, wenn wir sie nach unserem aktuellen Kenntnisstand nährstoffbedarfspflanzlich ernähren. Also im Sinne von, wir haben ja aktuell, ein bisschen ausgeschweift, die Problematik, die mir jetzt, seitdem ich Landwirt bin, auch bewusst wurde, dass wir ja das gleiche Problem, das wir in der menschlichen Ernährung haben, aktuell auch in der Tierernährung haben. Denn seit dem Aufkommen der BSE-Krise, zumindest in den allermeisten Fällen, gibt es ja mittlerweile kein Verbot mehr. Es gab mal ein temporären Verbot, aber dadurch, dass die Strukturen seither so gewachsen sind, ist es im Grunde genommen so, dass quasi 100% der sogenannten Nutztiere, Rinder, die ja wenigstens wirkliche Herbivore sind, aber auch eben Schweine und Geflügel, die definitiv keine Herbivoren sind, vegan ernährt werden. Das heißt, die kriegen Getreide, die kriegen Hülsenfrüchte und die kriegen jede Menge Anreicherungen, Supplements, Aminosäuren, Vitamine etc., damit sie okay gut wachsen und gedeihen können. Nun haben wir aber in Experiment nach Experiment nach Experiment gesehen, dass wenn wir zu dieser vermeintlich optimal angereicherten Ernährung noch gewisse Dinge hinzugeben, wie Leber, Fischmehl, Knochenmehl, gewisse Insekten, aber auch gewisse Pflanzenlebensmittel wie gewisse Hefen und ähnliches, dass wir mit unterschiedlichen Zugaben, meistens tierisch, manchmal pflanzlich, aber sehr unverbreitet, also die wenigsten Leute essen die paar pflanzlichen Lebensmittel, wobei die Hefe ja auch keine Pflanze ist, sondern ein Bakterium, aber durch die Zugabe meistens tierischer Lebensmittel sowohl ein besseres Wachstum als auch eine bessere Immunfunktion und auch ein insgesamt besseres Sozialverhalten in der Gruppe erleben, nur durch die Zugabe dieser Stoffe, dieser Lebensmittel, die eigentlich nichts enthalten dürften, was wir nicht schon supplementieren, wenn wir alles kennen würden. Offensichtlich tun wir das nicht, und weil natürlich in der Landwirtschaft primär der Fokus nicht darauf ist, wie gut geht's dem Tier oder wie gut ist das Sozialverhalten, ist natürlich der Großteil der Forschung auf das Wachstum hin geführt worden. Das heißt, wie schnell wächst das Tier, wie viel Fleisch setzt das an etc., wie widerstandsfähig ist es, das ist natürlich schon ein Thema, damit Landwirte möglichst wenig Ausfall haben, und daher der Name dieser unidentifizierten Wachstumsfaktoren, weil wir sehen, sie wachsen unter anderem auch besser, und natürlich ist Wachstum nicht die einzige Kenngröße, an der wir wir eine positive Entwicklung messen, aber wir sehen durch die Bank beim Menschen und auch bei anderen Tieren, dass Entwicklungsverzögerungen und unter anderem Wachstumsverzögerungen eintreten, wenn irgendwas nicht passt. Und die Ernährung ist eben eine der Einflussgrößen. Und wir sehen, und auch da werden einige Leute wahrscheinlich sagen, ja, die Datenlage ist nicht ausreichend und sie haben recht, aber zumindest in den begrenzten Daten, die wir bis jetzt sehen, sehen wir, vegane Kinder, also Kinder veganer Eltern, sind im Schnitt etwas kleiner als Mischköstler. Und das, obwohl wir nur so wenig Daten haben und wir natürlich auch oft quasi 0815 Mischköstlerinnen mit gut informierten Veganerinnen vergleichen, die sich ja sehr viel Gedanken über die Ernährung machen. Die also, würdest du sehr gut informierte Mischköstlerinnen mit sehr gut informierten Veganern vergleichen, ist davon auszugehen, dass die Unterschiede noch deutlich ausgeprägter wären. Und das ist einer von sehr vielen Aspekten, warum ich eine vegane Ernährung in den kritischen Lebensphasen nicht empfehle, vor allem in den kritischen Lebensphasen. Nicht, weil ich der Meinung bin, man kann 1:1 jedes Tiermodell auf den Menschen übertragen, aber weil, und wir müssen hier natürlich spekulieren, wir müssen Chancen abwägen. Die Chance, dass wenn es über die Speziesgrenzen hinaus mit sämtlichen Nicht-Herbivoren so ist, dass die Zugabe gewisser tierischer Lebensmittel Entwicklungsveränderungen im positiven Sinne verursacht, dann ist die Chance relativ groß, dass der Mensch dann nicht aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund eine Ausnahme ist. Denn der Mensch ist ganz klar kein Herbivor, sondern ganz klar ein Omnivor, der je nach Gebiet, wo wir aufgewachsen sind, natürlich manchmal etwas pflanzenbasierter oder mehr tierbasierter gegessen hat. Gerade aber, um zurückzukommen auf deine Frage mit den Genpoolen aufgrund der unterschiedlichen geografischen Herkünfte, wenn man so möchte, wir eben sehen, und das zum Beispiel wurde es gemessen an der Arachidonsäure-Synthese, wir sehen, dass kaukasische Personengruppen, also quasi Leute wie du und ich aus Europa, vor allem Nordeuropa, viel schlechter ARA, die Arachidonsäure, synthetisieren, also selbst bilden können, im Vergleich, im Durchschnitt zu asiatischen, afrikanischen und indischen Bevölkerungsgruppen, weil deren Ernährungsweise im Durchschnitt pflanzenbetonter war. Nun gibt es natürlich gerade in Afrika zum Beispiel auch einige Untergruppen, die sehr tierbetont gegessen haben. Und wir sehen beispielsweise auch hier bei diesen Gruppen im Vergleich zu anderen afrikanischen Bevölkerungsgruppen, dass auch die eine schlechtere Synthese für ARA und andere Nährstoffe tierischer Herkunft haben, weil eben auf ihnen nicht dieser genetische Druck, dieser evolutive Druck lag, hier eine Verbesserung der Synthese zu provozieren. Und in unserer heutigen Lebensrealität werden wir das aber nicht mehr ändern können. Und wir wollen es wahrscheinlich auch nicht. Warum? Weil natürlich, damit der evolutive Druck groß genug ist, damit eine wirkliche genetische Anpassung im Laufe von mehreren Generationen stattfindet, müssen natürlich sich viele Menschen nicht mehr fortpflanzen, weil sie eben zum Beispiel eine zu schlechte Arachidonsäurezufuhr haben, beziehungsweise eine zu schlechte Synthese und dann sich nicht fortpflanzen und aussterben. Das ist der evolutive Druck, über den ich spreche. Okay. Was machen wir? Wir machen über die, und das ist keine ethische Wertung. Ich beschreibe nur, was unser System ist. Wir helfen, und ich denke, es ist grundsätzlich eine gute Sache, aber eben mit ihren Nachteilen. Wir helfen ja all den unfruchtbaren Paaren, Kinder zu bekommen. Und bei einigen hat es aber einen Grund, warum sie unfruchtbar sind. Nicht, weil Gott nicht möchte, sondern weil ihr Körper nicht die adäquate Nährstoffversorgung hat. Und wir sehen, und auch das ist anekdotisch, weil es noch nicht publiziert ist, aber wir sehen hunderte Case Reports von Leuten, die über Jahre hinweg versucht haben, mit ihrer, oft ist es eine vegane Ernährung, oft ist es aber einfach immer nur eine schlechte Mischkost auch. Also du kannst dich auch natürlich schlecht Mischköstler ernähren, die nur durch eine Optimierung ihrer Ernährungsweise fruchtbar wurden. Viele haben auch davor unregelmäßigen Zyklus gehabt, teilweise gar keinen Zyklus gehabt. Die Männer hatten eine sehr niedrige Spermienanzahl, eine sehr schlechte Spermienmotilität etc. Und ohne irgendwelche anderen medizinischen Eingriffe wurde alleine durch die Verbesserung ihrer Nährstoffzufuhr die zugrunde liegende Ursache gelöst und entsprechend wurden sie wieder fruchtbar. Und wenn man sich die Anzahl an Fallberichten ansieht, wo Menschen schon nach 1, 2, 3 Jahren veganer Ernährung eben Zyklusprobleme und Artverwandtes bekommen, teilweise auch die Spermienqualität drunter leidet, die Libido drunter leidet, auch das, wenn die Libido leidet, kann man natürlich trotzdem versuchen, ein Kind zu zeugen, aber es wird zumindest auf gesellschaftlicher Ebene sicherlich nicht zu mehr Zuwachs führen. Und das sind viele Aspekte, die sich verändern, wenn wieder tierische Produkte inkludiert werden, was mir eben auch zumindest den Schluss nahelegt, dass auch die Fruchtbarkeit, die, und das wissen wir schon lange, mit der Nährstoffversorgung zusammenhängt, offensichtlich zumindest durch eine vegane Ernährung in den meisten Fällen nicht gefördert wird. Das heißt dann, dass jede vegan lebende Person unfruchtbar wird. Im Gegenteil, wir sehen ja natürlich auch mittlerweile vegane Kinder, die eine vegane Schwangerschaft der Mutter zuvor hatten, was ich persönlich für schwierig halte, aber natürlich, es funktioniert. Die Problematik ist nur, und da auch hier müssen wir sehr oft natürlich auf die Tiermodelle zurückgreifen, weil wir nichts am Menschen haben, aber wir dürfen nicht den falschen Schluss machen und sagen, solange es nicht am Mensch erforscht ist, gibt es keinerlei Informationen, sondern wir müssen die nächstbeste Evidenz heranziehen und beispielsweise in vielen Multigenerationsmodellen von Ratten über Katzen, über Schweine, auch hier über die Speziesgrenzen hinweg sehen wir mehrere Dinge. Zum einen, eine Sache, über die wir vielleicht später auch noch diskutieren werden, ich glaube, es ist auch eine Frage gewesen, die du mir geschickt hast zum Thema Eignung der veganen Ernährung, beziehungsweise auch viel einfacher gesagt, Eignung einer ballaststoffreichen Ernährung, was ja oft eine vegane Ernährung ist, weil es gibt immer noch die Kontroverse, ist jetzt mehr Ballaststoffe gut, weil das sagen ja die Fachgesellschaften, oder andererseits, naja, viele Leute haben aber eine bessere Verdauung, wenn sie wenig Ballaststoffe essen. Wie kommt das her? Und unter anderem Dr. Gardner und seine Gruppe und auch mehrere andere Forschungsgruppen zeigen, dass es primär mikrobiomspezifisch ist, ob Ballaststoffe sogar entzündungsfördernd wirken können oder eine höhere Ballaststoffzufuhr die Entzündungsmarker reduziert und die Verdauung verbessert, weil es eben darauf ankommt, auf welches Mikrobiom die Ballaststoffe treffen. Und das Mikrobiom ist natürlich von der Umwelt auch geprägt, ist aber natürlich auch ein Stück weit von unserer Genetik geprägt. Und daher sehen wir eben erneut, dass nicht alle Menschen die gleiche Eignung für etwas haben. Worauf wir eigentlich hinaus wollte, das wollte ich nur, bevor ich es vergesse, noch sagen. Was wir auch sehen zum Beispiel in Potengas Cats Experiments. Ja, nicht alles davon ist peer-reviewed veröffentlicht worden. Das ist insgesamt recht alte Forschung, aber es ist immerhin über ein Jahrzehnt hinweg gegangen mit sauberen Kontrollgruppen, also Katze Gruppe A, Katzengruppe B, aus meiner Sicht sehr sauber durchgeführt worden. Und es hat nur eine einzige Sache getestet, nämlich was passiert, wenn ich der einen Gruppe an Katzen Rohmilch und rohes Fleisch gebe, also quasi das, was ihre artgemäße Ernährung ist, zuerst einmal Muttermilch und dann eben rohes Fleisch. Oder ich starte mit derselben Muttermilch, gebe ihnen dann aber nur noch gekochtes Fleisch. Also sogar das unter Anführungszeichen richtige Lebensmittel, nur in einer Zubereitung, wie es normalerweise Katzen nicht bekommen. Das ist jetzt kein Argument für die Rohkost. Wir klären gleich warum. Aber es wird oft so verwendet. Aber was sehen wir? Wir sehen, dass jene Katzen, die mit dem gekochten Fleisch gefüttert wurden, in der ersten Generation keine so schwerwiegenden Veränderungen aufwiesen. Sie waren im Schnitt ein bisschen weniger agil, sie hatten im Schnitt ein bisschen geringere Fertilität, aber nicht schwierig, also nicht schwerwiegend. In der zweiten, dritten und vierten Generation wurden diese Effekte aber so viel schwerwiegender, sodass das Experiment, ich glaube, es war die vierte Generation, abgebrochen wurde, weil es keine fruchtbaren Individuen mehr gab und auch die ihr Erwachsenenalter nicht erreicht haben. Obwohl wir nur eine Sache verändert haben, nämlich das Fleisch gekocht haben. So. Mehrere Aspekte als Erklärung. Erstens einmal, bitte mögen wir verstehen, das ist nur ein einziger Einfluss gewesen. Wir haben jetzt nicht angefangen, die Katzen vegan zu ernähren oder die Katzen auf was auch immer zu setzen. Wir haben nur die Zubereitung verändert und wir wissen mittlerweile, damals wussten wir es nicht, seitdem wissen wir es, es gibt eine Aminosulfonsäure namens Taurin, vielleicht hast du von der schon mal gehört, ein Carni-Nutrient, die ist relativ hitzelabil. Und Katzen können kein Taurin bilden in ausreichender Menge. Also für die ist Taurin wirklich ein klassischer, essentieller Nährstoff. Und wenn durch die Hitzeeinwirkung das Taurin zerstört wird oder zumindest weitestgehend abgebaut wird, haben die Katzen einen schweren Taurinmangel und versterben daran. Sie kriegen Herzfehler, sie kriegen Probleme mit ihrer Augengesundheit und vieles weitere. Und seitdem wissen wir, und seitdem passiert das ja auch, konventionelles Katzenfutter wird mit Taurin angereichert. Sehr einfache Lösung für ein einfaches Problem vermeintlich. Wir wissen natürlich nicht, ob vielleicht mit anderen Stoffe auch noch flöten gehen beim Erhitzen der Katzennahrung. Aber wir sehen zumindest, den Haustieren geht's weitestgehend gut. So, jetzt kann man sagen, okay, sollen sich Menschen auch rohköstlich ernähren? Das ist eine Frage vielleicht für etwas später, aber grundsätzlich ist das nicht der Punkt, den wir daraus ableiten sollten, sondern der Punkt, den wir ableiten sollten, ist, wenn wir jetzt nicht nur eine Zubereitungsart verändern, sondern plötzlich eine gesamte Lebensmittelauswahl und Gruppen an Lebensmitteln exkludieren, die seit Millionen von Jahren ein, und das wissen wir aus der anthropologischen Forschung, ein wichtiger Teil der menschlichen Evolution waren, Fleisch, Innereien etc., dann kann es sein, dass es unproblematisch wird. Es kann aber sein, dass es problematisch wird. Und wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass es unproblematisch ist, ist die Chance zumindest größer aller Wahrscheinlichkeit nach, dass es ein Problem sein kann. Und ja, wir sehen das bei manchen Dingen, die wir kennen, wie B12 etc., aber wir sehen das eben noch bei vielen anderen Sachen, die erst anekdotisch sind, weil es noch zu wenig Forschung gibt. Aber Hunderte, mittlerweile international Tausende Fallberichte haben auch eine gewisse Evidenzlast, vor allem wenn es eben auf der anderen Seite nichts anderes gibt. Und daher würde ich das wirklich ernst nehmen wollen und ist auch eine von mehreren Säulen, warum auch meine Position mittlerweile kritischer wird, weil es nicht nur etwas ist, was wir theoretisch in der wissenschaftlichen Datenlage sehen, dass es Probleme geben könnte, sondern wir sehen in tausenden Fallberichten von Leuten, die sich vegan ernährten, schwere Probleme entwickelten und nichts anderes änderten, außer ihre Ernährung, paar tierische Produkte inkludiert haben und plötzlich wurde es besser und ihre Symptome verschwanden. Und es kann 1, 2, 3 Mal Zufall sein. Das kann von mir aus 20 Mal ein Zufall sein. Die Chance, dass es unabhängig voneinander auf so vielen Ebenen basiert, schon auch weit bevor ich es überhaupt kommuniziert habe, lässt den Schluss nahe, dass es wahrscheinlich einen gewissen ursächlichen kausalen Zusammenhang hat.
Gibt es denn Bevölkerungsgruppen weltweit, auch in der Vergangenheit, die sich strikt vegan schon ernährt haben über mehrere Generationen oder sich strikt vegetarisch ernährt haben?
Strikt vegan, nein. Also wir sind die erste Generation, die das machen und wir profitieren, wenn jetzt wir sage, meine ich wir, die westliche Welt, wenn du so möchtest, und eben der Teil, der sich vegan ernährt, profitieren natürlich davon, dass ihre Ahnenlinie sich mischköstlich ernährt hat, dass ihre Eltern sich in der Schwangerschaft mischköstlich ernährt haben, dass sie meistens auch während ihrer kritischen Kindheitsphase noch mischköstlich ernährt wurden und irgendwann erst in den 20er, 30er, 40er Jahren vegan wurden. Und eigentlich ist deren Gesundheit, auch wenn die super ist, und ich freue mich für jede Person, die gesund vegan lebt, bitte, wie gesagt, ich halte es für ein wahnsinnig altruistisches und nobles Motiv, sich ernährungsmäßig und auch lebenstechnisch so stark einzuschränken, aus einem komplett uneigennützigen Zweck, sondern wirklich aufgrund der ethischen Belange. Über das Thema der gesundheitlichen, ob es gesundheitliche Argumente für den Veganismus gibt, können wir gerne später noch sprechen. Vorweggenommen, nein. Und entsprechend, wenn eine Person tatsächlich ein nachvollziehbares Motiv für die vegane Ernährung nennt, dann ist es ein ethisches Motiv und es ist ein super altruistisches. Daher unterstütze ich das natürlich sehr. Aber wir müssen verstehen, dass es eben bis zum heutigen Tag keine Personengruppen in einer relevanten Anzahl gibt, die wirklich vegan leben. Im Sinne von, deren Eltern waren schon vor der Schwangerschaft vegan, optimalerweise sogar deren Eltern wurden bereits vegan aufgezogen. Weil wir sehen das eben in einigen Spezies-Experimenten, wo erst Generation 2, 3 und 4 schwerwiegende Probleme bekommt. Das heißt, ich möchte sehen, dass sich die jetzige Generation an vegan lebenden Menschen erfolgreich fortpflanzt und deren Kinder natürlich dann auch während ihrem gesamten Leben ebenfalls vegan ernähren und sich dann erfolgreich fortpflanzen und wir dann mit dieser Generation Tests durchführen. Wenn wir hier keine Probleme sehen, würde ich denken, dass es immer noch nicht ausgeschlossen ist, aber zumindest das wäre ein Grad an Evidenz, der ausreichen würde, damit ich kein schlechtes Gewissen gegenüber allen Kindern habe, die vegan aufgezogen werden.
Wird so ein Studiendesign würdest du wahrscheinlich nie einen Ethikantrag durchkriegen.
Richtig, genau. Also wenn ich sage, ich möchte sehen aus wissenschaftlicher Sicht, ich möchte es natürlich nicht sehen aus einer humanen Perspektive, weil wie du richtig sagst, zu Recht würde keine Ethikkommission ihm zustimmen. Nun haben wir aber das Glück oder Unglück, wenn du so möchtest, dass natürlich viele vegan lebende Menschen es ja trotzdem machen. Die sagen, was Nico redet, ist absurd. Das macht er alles nur aus irgendwelchen niederen Motiven, die sie sich zusammenreimen. Und das heißt, wir werden diese Personengruppen ja haben. Und ich werde sehr alt sein, du wirst auch sehr alt sein. Wenn wir vielleicht einen starken Umschwung in der Wahrnehmung der veganen Ernährungsweise merken, vielleicht werden wir es auch nicht mehr erleben, weil wir doch schon ein bisschen zu alt sind leider. Aber wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach ein böses Erwachen haben. Und dem würde ich gerne vorbeugen, weil in dem Moment, wo das aufkommt, ist natürlich, man sieht es jetzt auch politisch, je woker ein Teil wird, desto mehr konservative Positionen gibt es, weil das Pendel eben, wenn es oft sehr stark in die eine Richtung schwenkt, dann in die andere umschwenkt. Und natürlich, wenn dann auch noch gezeigt wird, dass diese Entwicklung hin zu veganer Ernährung sogar geschadet hat, natürlich kannst du dir vorstellen, wie stark das Pendel in die andere Richtung schwingt und man plötzlich sehr wenig tierethische Argumentationen zulassen wird, weil dann ist die Antwort, hey, wir brauchen das einfach und ja, wir halten die so schlecht, wie wir sie halten, weil wir müssen halt viel Fleisch essen. Und wir müssen eine Carnivore-Ernährung pflegen. Das ist oft der falsche Rückschluss, dass nur weil rein pflanzlich nicht funktioniert, rein tierisch das Beste dann für alle wäre. Und es gibt keinerlei Evidenz, die das zeigt. Es gibt Evidenz, die zeigt, dass es temporär manche Menschen in ihrer Symptomatik helfen, unterstützen kann. Aber wir müssen, und das zeigt erneut die Komplexität der ganzen Thematik, nur weil etwas temporär hilft, heißt es nicht, dass es langfristig die richtige Intervention ist. Was kontraintuitiv erscheint. Aber in anderen Aspekten merken wir das ja sofort. Im Sinne von eine Umstellung auf eine ballaststoffreiche Ernährung beispielsweise funktioniert für einige Menschen gut, für einige Menschen schlecht. Vermutlich ist einer der Gründe eben die Unterschiede im Mikrobiom. Und Menschen sagen dann, hey, schau, ich habe jetzt mehr Ballaststoffe gegessen, vielleicht 30, 40 Gramm pro Tag und es ging mir schlechter. Ich esse jetzt 5 Gramm pro Tag, es geht mir besser. Deswegen mache ich das weiter. Wir sehen aber im Schnitt, dass für die Darmgesundheit dauerhaft eine Ballaststoffzufuhr weiterhin relevant zu sein scheint. Ich sage es weiterhin mit einem Fragezeichen, weil ich bin offen dafür, dass die Datenlage bisher falsch ist, aber es scheint wirklich sich immer wieder zu erhärten, dass eine ballaststofffreie Ernährungsweise keine kluge Idee ist. Die Problematik ist nur, dass diese Personengruppen, die Probleme mit der Ballaststoffzufuhr haben, nicht quasi die richtige Umgebung in ihrem Mikrobiom geschaffen haben, entweder aufgrund ihrer Lebensweise oder ihrer Genetik, sodass sie die Ballaststoffe so verwerten können, sprich, dass ihr Mikrobiom daraus kurzkettige Fettsäuren macht und die Ballaststoffe eben abbaut, sondern man sieht es auch in den Stuhlproben, da sind sehr viel unverdaute Ballaststoffe in ihrem Kot. Man sieht also, da läuft was falsch. Und die schlechteste Idee wäre zu sagen, ich ernähre mich auf Dauer ballaststoffarm, weil das verschlechtert die grundsätzliche Problematik eher und führt zu einer weiteren Verarmung des Mikrobioms. Das heißt, das geht das zu weit, aber was wäre vielleicht eine bessere Idee? Vielleicht möchte ich die Menge an Ballaststoffen langsam erhöhen, ich möchte die Vielfältigkeit erhöhen und ich möchte aus meiner Sicht viel mehr fermentierte Lebensmittel in der Ernährung haben. Ich habe noch keine abschließende Meinung zu probiotischen Supplements. In manchen Studien helfen sie, in manchen helfen sie sogar weniger als das Placebo, in manchen machen sie nur ein bisschen was. Also da bin ich noch nicht am Ende des Tages wirklich zu einer Konklusion gekommen, aber fermentierte Lebensmittel scheinen mir durch die Bank zu helfen und helfen eben, dieses Mikrobiom aufzubauen, sodass, wenn wir den Menschen danach, nach einigen Wochen einer Kost mit vielen fermentierten Lebensmitteln, plötzlich wieder mehr Ballaststoffe geben, tatsächlich bei einigen funktioniert es. Nichts Neues für dich wahrscheinlich, für deine Hörer auch nicht, aber für viele meiner Hörer wäre es wahrscheinlich was Neues. Wir machen da auch gerade Videos dazu, weil ich darüber noch nicht im Detail gesprochen habe, einfach weil es so viele Themen gibt. So,
ich würde gerne einmal hier nochmal ganz kurz reinspringen. Ich habe Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder auch andere Autoimmunerkrankungen, rheumatoide Arthritis. Und jetzt gibt's die Gruppe der Patienten, die sich dann aufgrund dieser Erkrankung anfangen, vegan zu ernähren. Dem geht's besser. Es gibt aber auch die Gruppe, denen es dadurch total schlecht geht. Und chronische entzündliche Darmerkrankungen das Gleiche. Wobei ich bei chronisch entzündliche Darmerkrankungen sogar sagen würde, diejenigen, die sich tendenziell immer tierischer ernähren, würde ich vermuten, dass es deren Beschwerden runtergehen. Hast du da eine konkrete Idee? Ist es eben dieses Thema, was du dann im Mikrobiom vermuten würdest, dass halt bei je nach Mikrobiomausstattung dann Ballaststoffe proentzündlich werden? Und vielleicht noch die Frage, du hast es schon zum Teil, denke ich, beantwortet, kann man das deiner Meinung nach antrainieren, dass das wieder anders wird?
Also grundsätzlich, diese Überlegungen sind gar nicht meine Überlegungen, sondern sind Überlegungen, die sich aus einigen in den letzten 2-3 Jahren publizierten Daten zusammenfassen. Und ich bin natürlich skeptisch, wenn es eine so schöne, also auf der einen Seite ist es so, oft ist es eine naheliegende, einfache Antwort, selbst auf komplexe Probleme, auf die man aber erstmal draufkommen muss. Das heißt, wenn immer so eine elegante Lösung vorgeschlagen wird, wie in diesem Fall aus dieser Forschung, neige ich und definitiv auch die meisten anderen dazu, sowas sehr bereitwillig anzunehmen, weil es einen bis dato unerklärlichen Widerspruch plötzlich auflöst. Und es ist natürlich wunderschön, genau sowas wollen wir eigentlich haben. Und es zeigt sich auch in den ersten Patienten-Case-Studies, dass es tatsächlich auch so ist, dass wir quasi Mikrobiom-Stuhlproben messen können, anhand dessen gewisse Phänotypen festsetzen können und relativ gut voraussagen können, wie gut oder schlecht sie auf die Ballaststoffzufuhr reagieren werden. Also ich glaube, da ist viel dran, aber es ist auch nicht mein Fachgebiet. Also Ernährungswissen, Leute haben immer diese interessante Vermutung, beim Arzt weiß es jeder. Wenn ich jetzt einen Ohrenarzt zu irgendwas Kardiovaskulären frage, ist es klar, der hatte das auch mal im Studium, aber es gibt eben Fachrichtungen. Und so ist es auch in der Ernährungswissenschaft. Natürlich hat man alles mal gehört und man hat sich ins ein oder andere eingelesen, aber mein Schwerpunkt ist die Nährstoffforschung, vor allem im Kontext der unterschiedlichen Kostformen. Das ist mein Schwerpunkt und ich glaube, da gibt es relativ wenig Leute weltweit, die sich in der Intensität dann beschäftigt haben. Ich versuche aber natürlich so viel Zeit wie möglich auch in allen anderen Bereichen zu verbringen, um eben ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln, und das ist so ein Bereich, in dem ich nicht bis ins Detail eingelesen bin, aber eben natürlich die Datenlage verfolge. Und es scheint mir so, dass es tatsächlich, dass eine Sache nicht hilft, nämlich zu sagen, nur Leute, du hast das richtig gut beschrieben, ein Teil der Personen isst mehr Ballaststoffe, isst mehr vollwertig, mehr Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, und alles verbessert sich. Ihr Cholesterinspiegel wird besser, ihre Triglyceride werden besser, ihre Blutzuckerschwankungen werden besser, wenn sie welche haben sollten. Sie nehmen ab, ihr Stuhlgang wird besser. Also das, so, das ist der heilige Gral. Super. Und dann gibt es eben andere Leute, wo genau das Gegenteil passiert. Und man denkt sich so, entweder hat einer von beiden gelogen oder einer von beiden hat irgendwas katastrophal falsch gemacht. Und das sind so die zwei Optionen, die aktuell auf Social Media kursieren. Und ich führte auch in der allgemeinen Berichterstattung darüber. Und aus meiner Sicht schlagen die neuen Daten vor, dass es eine unfassbar einfache und eben auch nicht widersprüchliche Erklärung für beide Fälle gibt, nämlich das zugrunde liegende Mikrobiom. Das natürlich, also zum einen auch sehr interessante Tiermodelle, die zeigen, dass auch hier ein Mikrobiom sich über die Gabe von Antibiotika, schlechten Ernährungsweisen generationsübergreifend verschlechtert. Soll heißen, die Tiere, die in der ersten Generation eine schlecht zusammengestellte Ernährung bekommen haben, immer wieder Antibiotika-Zyklen gemacht haben, haben darauf noch besser reagiert als die zweite, dritte und vierte Generation. Sprich, das ist entweder eine Aufwärts- oder eine Abwärtsspirale und ich fürchte, wir sind gerade in einer Abwärtsspirale und das heißt, Dinge, die heute noch kein Problem sind, werden das vielleicht in 1, 2, 3 Generationen vielleicht. Und was wir jetzt eben sehen, dass, und auch hier ist es zu früh zu sagen, das ist die Darmflora, die du haben möchtest. Hier ist ein Chart, da steht genau, welche Kulturen, welche Bakterienkulturen, in welcher Menge nein. Aber wir wissen grundsätzlich mal, dass Diversität eine sehr wichtige Komponente ist, sehen wir auch recht universell als Naturgesetz. Jeder Wald, der eine höhere Biodiversität hat, ist resilienter gegenüber negativen Umwelteinflüssen. Weil, wenn wir eine Monokultur haben und die stirbt, ist halt alles weg. Wenn wir allerdings eine sehr diverse Landwirtschaft haben oder eine sehr diverse Landschaft, ist die deutlich resilienter und das scheint auch so mit unserem Mikrobiom zu sein. Und das Mikrobiom füttert sich oder ernährt sich durch für uns eigentlich unverdauliche Ballaststoffe. Das muss ich, glaube ich, nicht im Detail besprechen, deine Hörer wissen das. Und entsprechend ist eine diverse, potenziell pflanzenbetonte Ernährungsweise eine gute Sache. Viele schließen daraus halt fälschlicherweise, dass dann je mehr Pflanzen, desto besser. Und wenn man keine tierischen Produkte hat, dann ist es ja noch besser, weil dann sind es noch mehr Pflanzen. Und da möchte man vorsichtig sein. Aber die Daten sind aus meiner Sicht auch relativ stabil, dass eine ballaststofffreie, karnivore Ernährung höchstens temporär therapeutisch vielleicht für gewisse Personen vielleicht, großes vielleicht, sinnvoll sein könnte. Was wir aus meiner Sicht haben wollen, zumindest schließe ich das aus der aktuellen Datenlage, ist, wir müssen irgendeinen Weg finden, das Mikrobiom aufzubauen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ideen, von etwas ausgefalleneren wie Stuhltransplantationen hin zu etwas naheliegenderen vielleicht wie fermentierte Lebensmittel zu essen. Und vielleicht helfen auch gewisse probiotische Supplements. Wahrscheinlich hilft auch noch gewisse präbiotische Supplements, um gewisse präbiotische Ballaststoffe noch mehr zuzuführen. Also und vermutlich noch viele andere Ideen, von denen ich noch nie gehört habe, weil es nicht mein Fachgebiet ist. Aber egal was es ist, irgendwas, was dazu führt, dass die Darmflora diese Diversität erlangt, die sie haben sollte, damit wir nicht so sehr aufpassen müssen, was wir essen. Und das ist, finde ich, der wichtige Punkt. Leute verlieren so viel Lebensqualität dadurch, dass sie plötzlich die halben Sachen nicht mehr essen können. Die sagen, das vertrage ich nicht, ich habe die Allergie, die Unverträglichkeit. Und sie essen immer restriktiver und führen natürlich dazu, dass sich potenziell die Diversität des Mikrobioms verändert. Und es gibt super spannende Forschung, und auch das sind tatsächlich Humanstudien, hochspannend und ethisch schwierig, also wundert mich, dass die Ethikkommission das durchgelassen hat. Es gibt Studien mit Neugeborenen und Kleinkindern mit einer recht schweren, ausgeprägten Erdnussallergie. Weiß man, kann tödlich enden. Und deswegen wurden natürlich diese Experimente unter speziellen klinischen Bedingungen durchgeführt, um eventuelle Reaktionen schnellstmöglich behandeln zu können. Und man sah, dass die Inklusion von gewissen probiotischen Bakterienkulturen und eine sehr, sehr graduelle Steigerung der Peanut-Zufuhr, der Erdnusszufuhr, wir sprechen hier wirklich im Milligramm-Bereich hin zu geringen Mengen, tatsächlich bei diesen Kindern dazu führte, dass sie eine Resilienz gegenüber der Erdnüsse entwickelt haben und ihre vermeintliche Erdnussallergie bei manchen verschwand, bei manchen zumindest von einer fast tödlich wirkenden Allergie hin zu einer Unverträglichkeit wurde, wo man jetzt ein Problem hat, wenn man eine ganze Dose Erdnussbutter isst, aber kein Problem hat, wenn die Person Erdnüsse in der Hand hatte und dann dein Essen angreift. Was ja für schwere Fälle tödlich sein kann. Man kennt die Fälle, Frau isst, ich glaube, es war eine Frau in dem Fall, es war ein Mann. Einer von beiden isst ein Peanut Butter Sandwich, putzt sich nicht die Zähne, küsst seinen Partner, Stunden danach Partner stirbt. Das ist leider sehr schwerwiegend und tatsächlich konnte das bei einigen Probanden verbessert werden. Nun muss man das natürlich replizieren und man muss sehr vorsichtig sein und ich möchte jetzt keinen ungerechtfertigten Euphorismusvergleich, also Euphorie vermitteln, aber es zeigt eben krass, unsere Darmflora ist wirklich wichtig. Man muss nur vorsichtig sein, gerade auf Social Media tummeln sich natürlich alle vermeintlichen Darmflora-Experten, die genau wissen, was du tun musst und genau ihr einzelnes Produkt das Einzige ist, was wirkt und ihr einzige Ernährungsstrategie das Einzige ist. Es ist super komplex. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, wie auch immer die Intervention ist, das Mikrobiom so divers zu gestalten, dass es eben mit der Nahrung, die wir ihm geben, richtig zurechtkommt. Aus meiner Sicht ist eine Fehlbesiedelung oder eine Störung der Darmflora fast eine metabolische Krankheit, denn dein Stoffwechsel funktioniert nicht adäquat. Diese Produktion der kurzkettigen Fettsäuren aus den Ballaststoffen funktioniert nicht adäquat. Ich sehe das als vielleicht weit hergeholt, aber ich sehe das fast als Stoffwechselerkrankung. Und wenn wir diese zugrunde liegende Ursache beheben können, scheint es sehr vielversprechend zu sein, dass wir uns dann quasi normal ernähren können, dass wir grundsätzlich einmal das Allermeiste vertragen. Es wird immer noch gewisse Unverträglichkeiten geben können, aber zumindest dieses, was mich sehr skeptisch macht, dieses innerhalb von 1, 2, 3 Jahren auftretende, sukzessive immer mehr Nichtvertragen von Lebensmitteln, was keine richtige Unverträglichkeit und Allergie ist, sondern offensichtlich eine Veränderung der Stoffwechsellage des Körpers, wenn du so möchtest. Ja. Und das würde ich daher...
Ich glaube, da können sehr viele der Zuhörer gerade eine sehr starke Beziehung dazu aufbauen, weil das ist tatsächlich die Geschichte von vielen meiner Patienten. Ja, zu 100%.
Und jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, weil wenn ich diese Personen dann zum Beispiel entweder auf eine carnivore Ernährung setzen würde, also sprich nur Fleisch und aber andere Tierprodukte, ballaststofffrei, alle klassischen Hauptallergene sind weg, oder auf eine von mir aus auch Kartoffel- und weiße Reisernährung. Ist ernährungsphysiologisch die schlechtere Idee, aber für 2 Wochen wird es symptomatisch wahrscheinlich das Gleiche verursachen, nämlich in den meisten Fällen ein Erliegen der Symptome. Das ist sehr einfach, sehr einseitig und das ist kulinarisch leider nicht sehr attraktiv, aber in vielen Fällen werden beide dieser Interventionen kurzfristig eine Verbesserung herbeiführen. Jeder Person ist klar, dass ich auf Dauer nicht Reis und Kartoffeln alleine essen sollte, weil ich sonst schwere Mängel kriege. Interessanterweise glauben aber viele Leute mittlerweile, dass nur Fleisch alleine vielleicht für sie das Richtige wäre, weil es führt zu den positiven Effekten ihrer Symptomatik. Nun ist es aber so, dass es nur ein Symptom einer zugrunde liegenden Problematik kurz zum Erliegen bringt, nämlich der Problematik unserer Darmflora, unseres Mikrobioms. Und ich nicht nur, dass ich nichts mache, um die Problematik zu verbessern, sondern tendenziell verschlechtere ich sie sogar noch und diese Personen kommen dann in einen unangenehmen, sagen wir mal, Strudel der Selbstbestärkung, weil je länger sie das machen, desto weniger werden sie alle möglichen anderen Lebensmittel vertragen und desto stärker ist ihr Glaube, okay, der Mensch ist also ein Hyperkarnivor und alle Pflanzen sind schlecht und toxisch, dann hört man noch was von Antinährstoffen und dann ist ganz klar, dass die Karnivore-Bewegung sagt, siehst du, ich habe den heiligen Gral gefunden, wir heilen Leute. Ja. Nee, du machst sie symptomfrei und das ist eine super Erkenntnis, aber die Frage ist, wie kriegen wir es eben auf Dauer hin, jene Lebensmittel wieder zu inkludieren, die eigentlich temporär Probleme gemacht haben. Und es scheint natürlich sehr kontraintuitiv, weil man denkt, okay, die Lebensmittel machen Beschwerden, die sind schlecht, die machen keine Beschwerden, die sind gut. Nein, wir müssen die zu... Es ist ein bisschen wie, wenn Leute noch nie Sport gemacht haben und plötzlich einen Marathon laufen oder plötzlich schwerste Gewichte stemmen. Ist jetzt Krafttraining oder Ausdauertraining schlecht für dich? Nein, aber du musst es eben in der richtigen Dosis haben und es muss auf die richtige physiologische Adaption treffen. Du kannst nicht 150 Kilo Bankdrücken machen, wenn du nicht die physiologische Adaption hast. Und genauso kannst du dich nicht... Und es wäre aber... muss nicht 150 Kilo Bank drücken, aber zumindest wäre es klug, regelmäßig Kraftsport zu machen, gerne auch in einem schwereren Intensitätsbereich. Und genauso wäre es auch sinnvoll, die Auswahl an ballaststoffreichen Pflanzen zu essen, aber eben nur dann, wenn du physiologisch darauf vorbereitet bist.
Und ich vergleiche das tatsächlich auch mit dem Sport. Wenn du nach dem Sport Muskelkater hast, das ist quasi wie wenn du was gegessen hast, hast danach Verdauungsbeschwerden, dann kannst du es weglassen, ja, dein Muskelkater verschwindet, aber wenn du dann den Schluss ziehst, Sport ist schlecht für dich und du lässt es weg, dann wirst du halt immer schwächer. Und dann wirst du auch schon bei kleineren Aktivitäten Muskelkater haben. Und so kann man das mit dem Mikrobiom auch vergleichen.
Du sagst es, die Problematik aus meiner Sicht ist nur in diesem Vergleich, wenn man den nicht weiterspricht, du hast grundsätzlich vollkommen recht, ist ja auch der Vergleich, den ich gerade gezogen habe, aber wenn du regelmäßig dann deinen Sport machst, wirst du dadurch besser werden. Es ist ganz klar, dass wenn du dir jetzt nicht eine Verletzung zuziehst, sondern du wirklich sukzessive einfach deine sportliche Aktivität erhöhst und das Gewicht erhöhst, wird das für deinen Körper funktionieren. Das kann man aus meiner Sicht fast universell sagen. Dieses, ja, ist einfach immer weiter Ballaststoffe, irgendwann wird dein Mikrobiom sich verändern und dann wird schon passen, das scheint mir leider nicht zu funktionieren, auch wenn es schön wäre. Das heißt, wir haben Personen, die alleine dadurch ihr Mikrobiom nicht verändern können und das sind jene, die auch dann eben nach Monaten und Jahren einer sehr pflanzlichen Ernährung Probleme haben und irgendwann aufgeben. Und da könnte eben in den Studien wurden teilweise 6 Portionen fermentierte Lebensmittel pro Tag gegessen. Also wirklich absurde Mengen, kalorisch nicht viel, 200-300 Kilokalorien, ja. Kann also jeder in seine Kalorienbilanz einbauen, aber es ist relativ viel und man muss natürlich aufpassen, so das meiste Sauerkraut, der meiste Kimchi im Laden ist pasteurisiert. Viele von diesen vermeintlich fermentierten Lebensmitteln sind danach pasteurisiert und damit nicht mehr das, was sie eigentlich für unsere Darmflora sein sollten. Aber wenn man wirklich selber fermentiert oder richtige fermentierte Lebensmittel isst, wäre das nach meinem aktuellen Kenntnisstand heute mit dem, was ich in letzter Zeit gelesen habe, vermutlich eine sehr sinnvolle Adaption. Vor allem auch spannend, weil die Fermentation von Lebensmitteln auch gewisse Stoffe abbaut, die bei Probanden Probleme machen. Zum Beispiel beim Knoblauch sehen wir, dass viele Leute vertragen Knoblauch nicht, weil gewisse FODMAPs im Knoblauch relativ hoch konzentriert drinstecken, die aber bei der Fermentation zu schwarzem Knoblauch abgebaut werden. Und entsprechend vertragen sie den besser. Und durch die, weil im Prinzip wird auch gesagt, ist schwarzer Knoblauch fermentiert? Viele Leute sagen nein, weil ich gebe da ja nichts hinzu. Naja, es sind natürlich die Endophyten, also die in dem Knoblauch vorhandenen Bakterien, die durch die Reifung bei den richtigen Temperaturen sich vermehren können und dazu führen, dass zum Beispiel das ein super probiotisches Lebensmittel wäre, das ich rohköstlich bei mir zu Hause machen kann, selber im Ofen oder ich kaufe es fertig fermentiert, aber auf jeden Fall unpasteurisiert. Das gleiche gilt auch für eben Sauerkraut und für all die Dinge, die man halt machen kann. Wenn man Ballaststoffe so schlecht verträgt, wird man kein Sauerkraut essen, sondern vielleicht Sauerkrautsaft oder Kombucha oder gibt es ja ganz, ganz viel. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Adaption, dass es eben im Gegensatz zum Sport, wo man sagt, komm, ich beiße jetzt einfach durch, ich mache jetzt regelmäßig meinen Sport, halte ich für eine kluge Idee. Bei den Ballaststoffen ist es ein bisschen stur gegen eine Wand rennen, bei einigen. Nicht bei allen, aber bei einigen.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Es gab Studien, wo 6 Portionen Fermentiertes dazugegeben wurde und auch die hatten nach langer Zeit weiterhin Beschwerden mit den oder Probleme, oder war es in dieser Gruppe anders wie bei denen, die einfach nur die Ballaststoffzufuhr quasi hochgehalten hat?
Speziell diese Studie ist insofern interessant, weil es beide Gruppen gab. Also rekrutiert wurden Probanden, die sich sehr ballaststoffarm ernähren, entweder hat oft 20 oder 10 Gramm Ballaststoffe. 20 wäre eh okay, das ist der deutsche Durchschnitt. Aber auf jeden Fall nicht ballaststoffreich gegessen haben und auch nicht regelmäßig fermentierte Produkte gegessen haben, was man relativ leicht in der Bevölkerung findet, weil die wenigsten zumindest unpasteurisierte fermentierte Produkte essen. Und dann gab es eben eine Ballaststoffgruppe und es gab eine Fermentationsgruppe. Beide wurden angewiesen, nicht, also die Zahl 6 war keine Anweisung, sondern die Anweisung war, iss so viel Ballaststoffe oder so viel Fermentiertes wie möglich. Und bei einigen Probanden hieß das bis zu 6 Portionen. Ein paar hatten ein bisschen weniger, nicht alle haben das geschafft, so viel zu essen. Und wir haben interessante Ergebnisse. Zum einen sehen wir in der Gruppe der fermentierten Lebensmittel eine weitestgehende Remission all der Verdauungsprobleme. In der Ballaststoffgruppe, wenn wir die als Gruppe betrachten, sehen wir keinen Effekt, weil die sich gegenseitig ausgecancelt haben, weil eingetreten ist, was wir dadurch und andere Studien wissen, wenn man sich die Subgruppen anguckt, einige wurden besser, einige wurden sogar schlechter. Bei einigen sind die Entzündungsmarker gestiegen, bei einigen gesunken, entsprechend haben sie sich in der Gruppe dann ausgeglichen. Aber wenn man sich eben anguckt, sieht man, einige haben mit der Ballaststoffzufuhr ähnlich positive Effekte wie mit der höheren Zufuhr der fermentierten Lebensmittel und andere nicht. Und wenn man deren Mikrobiom bzw. deren Stuhl analysiert, sehen wir eben hier auch gewisse Unterschiede bzw. mehr unfermentierte, also mehr intakte Ballaststoffe in der Gruppe, die mehr Probleme hat mit Ballaststoffen. Das ist eine von mehreren Untersuchungen, die das nahelegt, was aktuell mein Kenntnisstand in dem Thema ist, dass eine fermentierte, also eine höhere Zufuhr fermentierter Lebensmittel eigentlich ein relativer Sure-Shot sein dürfte. Vielleicht nicht für jeden dieselbe Art. Vielleicht möchte man wirklich am Anfang sogar auch ballaststoffärmere fermentierte Lebensmittel haben und dass die Ballaststoffzufuhr so ein bisschen ein Münzwurf ist. Auch hier gibt sicherlich unterschiedliche genetische Setups. Wenn ich jetzt denken müsste anhand allem, was ich weiß, würde ich, wenn ich darauf setzen müsste, denken, dass kaukasische, nordeuropäische Bevölkerung im Schnitt ein bisschen schlechter drauf reagieren als jene, die vielleicht indische, afrikanische oder andere Wurzeln haben. Im Schnitt. Gibt immer natürlich Ausnahmen, aber im Schnitt sehen wir das. Und das ist aus meiner Sicht eine Herangehensweise, die so einfach und so elegant wäre, dass, wenn es sich in weiteren Studien bewahrheiten sollte, eine super einfache Lösung für ein so vielschichtiges, komplexes Problem hat, dem wir bis jetzt nicht Herr werden konnten.
Okay, super spannend. Damit würde ich sagen, beenden wir den ersten Teil der Doppelfolge. Lieber Nico, vielen Dank für deine Zeit bis hierher. Wir hören uns in 2 Wochen mit dem zweiten Teil und da werden wir über wichtige Nährstoffe in der veganen Ernährung sprechen, über die Sinnhaftigkeit von Bluttests und was Nico dazu bewogen hat, letztlich Landwirt zu werden.
Danke für deine Einladung, mein Lieber. Bis bald.